Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Serafin von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessantesten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Dispatch Folge 69.
So, wir haben einen Dienstagabend. Wir nehmen heute ein bisschen früher auf, sind einfach urlaubsbedingt und arbeitsbedingt jetzt auf diesen Tag gekommen. Nicht ganz geplant, deswegen hat auch nicht jeder von uns das passende Mikro bei sich.
Ja, danke für den Hinweis. Genau, das bin ich diesmal. Genau, ich nehme direkt meinen Laptop auf. Ich hoffe, man kann mich trotzdem verstehen. Ja, du sagst es, Dienstagabend, genau genommen der 23.04., vielleicht nicht ganz irrelevant, wenn wir auf die Preise schauen. Die haben sich nämlich heute folgendermaßen eingestellt. Ja, beim Strom zum letzten Mal hat sich nahezu nichts getan. Da sind wir bei 87 Euro pro Megawattstunde für eine Lieferung für 2025. Bei Gas ist es gleich geblieben, 34 Euro pro Megawattstunde für eine Lieferung nächsten Jahres. In den Kurzfristmärkten sieht es ein bisschen anders aus, da ist auch ein bisschen höher geschossen, ein bisschen mehr Dynamik drin gewesen, weil hier ein bisschen Sorge besteht aufgrund des Nahostkonfliktes. Bei CO2 ging es ein bisschen nach oben, liegen wir aktuell bei 69 Euro pro Tonne.
Wunderbar, dann gehen wir gleich direkt rein in die Nachrichten. Die erste Nachricht kommt aus den USA. Am Earth Day hat Präsident Biden ein neues Förderprogramm verkündet.
Ganz genau. Und zwar sollen hier 7 Milliarden $ bereitgestellt werden, um Aufdach-PV-Anlagen zu fördern. Wenn ich es richtig verstanden habe, insbesondere Richtung einkommensschwächeren Familienhaushalten. Und das Ganze wird dann über eine Agency abgewickelt, die den Namen hat Environmental Protection Agencies Solar for All. Und das Ganze ist eingebettet in den Inflation Reduction Act.
Das hat er am Earth Day verkündet. Genau. Ich hatte mich im Vorhinein gefragt, was der Earth Day ist. Es ist im Prinzip ein Aktionstag, der seit den 70ern besteht. Ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Earth Overshoot Day, der ja auch eine gewisse wissenschaftliche Aussage mit sich bringt, sondern einfach ein Tag, an dem verschiedene Aktionen in verschiedenen Ländern stattfinden.
Das ist vielleicht dann der Grund, warum wir heute eigentlich unseren Green Day an der FFE gehabt hätten. Oder war das dann nur zeitlicher Zufall? Ich weiß es nicht genau. Aber das würde auf jeden Fall sehr gut passen. Wurde wegen schlechten Wetters, vor allem kalten Wetters, verschoben. Gut, bleiben wir auf der globalen Ebene. Wir haben noch eine nette Nachricht bei Vivo Wirtschaftswoche gefunden. Und zwar entsteht in Indien das größte, ja, erneuerbaren Energien Kraftwerk aus Solar und Wind, und zwar wohl mit einem Rekordtempo, ist eine Riesenbaustelle, soll bis 2030 dann fertiggestellt werden. Aktuell stehen schon 2 Gigawatt Photovoltaik. Das Ganze soll dann hoch skaliert werden auf 30 Gigawatt insgesamt. Großteil davon Photovoltaik. Ein riesiges Projekt. Hier wird das Ganze verglichen mit der Fläche von Singapur. Und das Ganze ist in der Salzwüste, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ran von Kasch, nahe der Grenze zwischen Indien und Pakistan. Ein großes Gigaprojekt, was dort beschrieben wird.
Ja, wir werden ja auch Screenshots und Bilder, die von Satelliten aufgenommen worden sind, bei diesen Artikeln gezeigt. Wirklich sehr beeindruckend. Was ich mich gefragt habe, ist, wie diese Menge an Energie, die ja dann auch vor allem zu der Mittagszeit zur Verfügung steht, wie sie die Einspeisung in Infrastruktur regeln. Hast du dazu was gelesen?
Nee, das hatte ich nicht gelesen, aber das ist natürlich das klassische Problem, wovor wir ja hier auch immer stehen, wenn sozusagen Erneuerbare schneller ausgebaut werden als die Infrastruktur, dann kommt es letztendlich zu einer Abregelung. Wenn ich mich richtig erinnere, war allerdings auch hier der Hinweis Richtung Wasserstoff in dem Projekt. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich direkt dort vor Ort dann auch erzeugt werden soll oder ein grundsätzlicher Hinweis, dass Indien auch hier stark Richtung grünen Wasserstoff bis 2030 setzt.
Gut. Kommen wir von der globalen Ebene auf die EU-Ebene. Hier ein Hinweis, die europäische Gebäuderichtlinie wurde jetzt vom Ministerrat beschlossen und wird deshalb in Kürze im Amtsblatt erscheinen. Nochmal als Erinnerung, was war die Gebäuderichtlinie? Die hat zu Beginn für Aufsehen gesorgt, weil die Kommission in ihrem Vorschlag eine Sanierungspflicht für Wohngebäude mit drinstehen hatte. Und wir erinnern uns an die Diskussion hier in Deutschland. Das Gebäudeenergiegesetz hat für Kontroverse gesorgt. Und eine Sanierungspflicht, eine zusätzliche, würde hier sicherlich für weitere Kontroversen sorgen. Diese Sanierungspflicht ist jetzt nicht mit drinnen, zumindest für die Wohngebäude. Für die Nicht-Wohngebäude steht weiterhin eine Sanierungspflicht. Da sind auch die öffentlichen Gebäude, zum Beispiel von Behörden, mit einbegriffen. Bei den Wohngebäuden haben die Mitgliedstaaten jetzt mehr Spielraum. Es werden jetzt nur allgemeinere, nichtsdestotrotz ambitionierte Ziele definiert und die Mitgliedstaaten dürfen selbst bestimmen, welche Art von Maßnahmen sie hier für richtig halten.
Dann bleiben wir auf der EU-Ebene und zwar gab es hier die Meldung, dass die Regierungschefs der 27 EU-Länder auf einem Sondergipfel in Brüssel sich darauf verständigt haben, hier mehr private Investitionen in den Energiesektor anzureizen. Wir hatten das ja auch in unserer Redispatch nachgehakt Folge mit dem Jonathan Barth. Diese Notwendigkeit, diese hohen Kapitalbedarfe für die ganzen Investitionen in Netze, in Gebäudebestand, in den Ausbau der erneuerbaren Energien hier zukünftig decken zu können. Und da müssen eben diese Kapitalströme umgelenkt werden, wie es damals hieß. Da gibt es jetzt wohl auch eine entsprechende Initiative. Also ich denke, bei so einem EU-Gipfel ist es erstmal eine Absicht und es werden Maßnahmen diskutiert. Aber das wird jetzt hier auch ganz klar adressiert, dass ja dieser Kapitalbedarf gedeckt werden muss und hier eben den Vorstoß durch entsprechende Maßnahmen, insbesondere private Investitionen, anzureizen.
Genau. Falls ihr das konkreter verstehen wollt, dann hört gerne in die Folge rein, die wir mit Herrn Barth aufgenommen haben. Dann gehen wir auf die deutsche Ebene. Hier die größte Nachricht natürlich das Klimaschutzgesetz. Die Ampelfraktionen haben sich auf ein Paket geeinigt, das zum einen das Klimaschutzgesetz und zum anderen das Solarpaket beinhaltet. Beim Klimaschutzgesetz ist es so, dass die Novellierung jetzt nicht mehr die Sektor einzeln bewertet, sondern die Gesamtheit über alle Sektoren hinweg. Was meine ich mit bewerten? Es geht hier darum, dass die Bundesregierung als Konsequenz, dass sie die Ziele nicht erreichte, in der Vergangenheit ein Klimaschutz-Sofortprogramm aussetzen musste. Und das wurde eben in den jeweiligen Sektoren so gehandhabt. In Zukunft soll die Bundesregierung als Ganzes dann ein Klimaschutz-Sofortprogramm entwerfen, wenn alle Sektoren zusammen die Ziele nicht erreichen. Und das nimmt natürlich den Druck von den einzelnen Sektoren. Sie stehen weniger unter Zugzwang, weil in unserem Fall der Verkehrssektor, da die Nichterreichung des Verkehrssektors durch einen anderen Sektor dann kompensiert werden kann.
Genau. Also es gibt für beide Argumentationslinien pro und contra natürlich gute Argumente. Sicherlich ist es dem Klima egal, wo eingespart wird, solange in Summe eingespart wird. Die Gefahr, die allerdings besteht, ist, dass wenn man einen Sektor zu lange weitermachen lässt wie bisher, dass dort dann es irgendwann zu spät ist. Es stehen ja Reinvestitionszyklen auch an und dass wenn man erst andere Sektoren dekarbonisiert und dann am Ende mit einem Sektor anfängt, dass dann die Zeitspanne zu kurz sein könnte. Spannend ist das Ganze natürlich noch hinsichtlich EU-Rahmen, weil hier gibt es ja für die Non-ETS-Sektoren, also insbesondere Gebäude und Verkehr, auch Vorgaben, wie hier eingespart werden muss, weil sie eben nicht im ETS liegen. Auf Bundesebene haben wir ja das Bundesemissionshandelsgesetz dort schon eingeführt, also sozusagen schon eine Bepreisung auch dieser Sektoren in Bezug auf ihre CO2-Emissionen. Also könnte es die Situation geben, dass Deutschland in Summe hier die Ziele erreicht, aber nach EU-Vorgabe in den Non-ETS-Sektoren dann eben die Ziele verfehlt. Und soweit ich weiß, ist das Ganze dann auch mit Strafzahlungen verbunden. Da könnten dann also noch interessante Diskussionen auf uns zukommen.
Es gibt noch eine weitere Veränderung bei der Art und Weise, wie man die Zielerreichung bewertet. In der Vergangenheit hat man hier nach hinten in die Vergangenheit geschaut, also wurden im vergangenen Jahr die Ziele erreicht, und zukünftig möchte man hier in die Zukunft schauen, also vorausschauen. Hier werden dann prognostizierte Emissionspfade bewertet. Und wenn man hier dann schon von vornherein sieht, oh, wir verfehlen diesen Pfad oder wir weichen von diesem prognostizierten Pfad ab, dann muss man hier auch schon nachsteuern.
Gut, dann ja, zweites Paket ist das Solarpaket. Keine große Überraschung, sondern schon lang erwartet und auch sehnlich erwartet, weil es eben Vereinfachungen bringen wird. Also die Klassiker wären zum Beispiel Balkonkraftwerke müssen eben jetzt nicht mehr angemeldet werden oder Mieterstrom soll deutlich vereinfacht werden. Also es soll einen Schub Richtung PV-Ausbau bringen.
Ganz genau. Einzelne PV-Anlagen sollen auch erhöhte Einspeisevergütungen erhalten, wie beispielsweise die Auftauchanlagen über 40 kW Peak oder auch Agri-PV und Floating-PV sollen schneller und einfacher ausgebaut werden können.
Ja, gutes Stichwort. Eine weitere Meldung, die da sehr gut zu passt, ist eine Meldung von der FDP, die hatte ja sozusagen ein Papier vorgelegt zur Wirtschaftspolitik, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, um hier das Wirtschaftswachstum und auch letztendlich die Klammer Haushaltslage zu verbessern. Und ein Punkt war da tatsächlich die Forderung nach dem Aus der EEG-Förderung. Genau, also die hier genannten Förderungen, gerade bei den Aufdachanlagen im privaten Bereich, ist momentan noch so ausgestaltet, dass sie über dem Marktpreis liegen und damit natürlich Kosten verursachen, in der Vergangenheit getragen durch die EEG-Umlage und deswegen direkt von den Endverbrauchern getragen in der Stromrechnung im Rahmen der Corona-Krise und der entsprechenden Energiekrise im Anschluss. Wurde die EEG-Umlage ja zunächst gedeckelt und dann komplett über Steuern dann finanziert. Das heißt, das würde sich dann entsprechend auch auf den Haushalt auswirken, wenn man hier an der Förderschraube drehen würde.
Dann kommen wir zur letzten Nachricht auf Bundesebene und die betrifft die Umsetzung des Energieeffizienzgesetzes, das jetzt ein paar Monate in Kraft ist. Und ein Bestandteil dieses Gesetzes ist es, dass alle, die mehr als 2,5 Gigawattstunden Gesamtenergieverbrauch haben, ihre Abwärmepotenziale melden müssen. Und das sollten sie eigentlich zum 1. Januar 2024 schon getan haben, auf einer Plattform, die das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bereitstellen soll. Aber die gab es bisher noch nicht. Deswegen wurden die Fristen verschoben. Und jetzt die neue Nachricht ist, diese Frist wird um ein weiteres Mal verschoben, nämlich auf den 1.1.2025. Und diese Plattform ist jetzt online gegangen. Genau, und wir würden den Link in die Shownotes packen für alle Unternehmen, die das betrifft. Und das sind recht viele. Gerne da mal reinschauen. Da ist ein FAQ enthalten und das Merkblatt, das jetzt nochmal ein neues Update verpasst hat. Also alle wichtigen Fragen sind da mal adressiert.
Ich würde noch eine kleine Nachricht ergänzen, auch wenn du in der Vorbesprechung der Meinung warst, dass diese Nachricht nicht im überragenden öffentlichen Interesse liege. Die Bundesregierung ist allerdings der Meinung, dass der Bau von Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung von Wasserstoff künftig im überragenden öffentlichen Interesse liegt. Das heißt hier auch in diesem Bereich die Möglichkeit, ja, die ganzen Verfahren, insbesondere der Genehmigung, zu beschleunigen.
Ja, danke, dass du die Nachricht mit aufgenommen hast. Ich will natürlich die Bedeutung der Wasserstoffprojekte nicht unter den Scheffel stellen. Aber bleiben wir beim Gas. Die Agentur Acer hat eine Nachricht bezüglich der LNG-Nachfrage rausgebracht. Es stand ja zur Diskussion, wie es mit der LNG-Nachfrage weitergeht, ob wir unsere Terminals überdimensioniert haben oder nicht. Die Kernaussage dieser Studie ist es, dass wir wahrscheinlich den Peak unseres LNG-Bedarfs bereits 2024 erreichen werden.
Wir hatten ja eingangs gesagt, dass ein erheblicher Investitionsbedarf besteht und dafür auch ein hoher Kapitalbedarf. Dazu passen auch die zwei folgenden Nachrichten aus dem Bereich des Netzausbaus, in diesem Fall des Übertragungsnetzausbaus. Und da zunächst die Nachricht auf nationaler Ebene vom Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Hier sind eben auch entsprechend hohe Investitionen geplant. Aktuell bis zum Jahre 2028, das ist nicht mehr lange hin, 27,5 Milliarden Euro. Und das teilt sich auf in den Offshore-Bereich. Die Offshore-Windparks müssen ja angeschlossen werden. Das kostet einiges. Da sollen 12 Milliarden Euro reinfließen. Und der Rest dann in Onshore-Projekte. Onshore heißt in dem Fall eben nicht Onshore-Windkraftanlagen, sondern die klassischen großen Übertragungsnetze, die verstärkt und neu gebaut werden müssen, insbesondere um den Transport von Nord nach Süd hinzubekommen.
Die Nachricht haben wir beim Energate Messenger gefunden und was ich vor allem spannend finde, ist, dass der Amprion-CEO sagt, dass alle kritischen Materialien für seine Projekte bis 2030 gesichert sind. Da hatte ich den Eindruck, dass es eher schwierig wird, vor allem Transformatoren und das ganze Kupfer für diesen immensen Netzausbau zu bekommen für die Folgejahre. Aber hier bei Amprion scheint es ja ganz gut zu laufen.
Weitere Nachricht, die wir bei Energate gefunden haben, die den Stromnetzausbau thematisieren und auch große Zahlen nennen, ist die, dass nach der Europawahl die Energieminister vereinbart haben, hier noch einen stärkeren Fokus auf den Ausbau der grenzüberschreitenden Stromnetze zu legen. Das heißt, wir müssen ja nicht nur national die Netze ausbauen, wir müssen ja dafür auch sorgen, dass sozusagen Überschüsse oder besonders günstige Produktionsbedingungen dafür genutzt werden, dass sie auch in anderen Ländern den Strombedarf decken. Das Ganze trägt bei zur Versorgungssicherheit, aber vor allen Dingen auch, dass in Summe die Stromerzeugung und damit auch die Stromkosten für die Verbraucher günstiger werden. Und da gibt es wohl einige Leitungen, die auch schon ein bisschen älter sind. Sie sagen, 40% der Leitungen sind älter als 40 Jahre. Die müssen erneuert werden. Und tatsächlich die Verdopplung der grenzüberschreitenden Stromübertragungsnetze werden gebraucht, um hier sozusagen diesen Austausch zwischen den Ländern zu verstärken. Das ist insbesondere ja notwendig, weil wir ja verstärkt auf erneuerbare Energien setzen. Und hier ist dann einfach immer häufiger zu Situationen kommt, dass in einer Region in Europa besonders viel Sonne scheint oder besonders viel Wind weht und das Ganze dann abtransportiert werden kann und auch die anderen Länder davon profitieren. Und die Investitionen, die dort genannt werden, sind erheblich. Und zwar steht dort die Zahl von 600 Milliarden Euro im Raum, die dafür notwendig seien.
Wir machen weiter mit dem kommunalen Netzausbau am Beispiel Zürich. Letztes Mal hatten wir Augsburg, die ja dementiert haben, dass sie feste Zeitpunkte bzw. dass sie das Gasnetz nicht abschalten werden. Und in Zürich ist es anders.
Ganz genau. Hier gibt es auch eine Art kommunale Wärmeplanung und daraus resultieren bestimmte Gebiete, wo entsprechend ein Fernwärmenetz ausgebaut werden soll, hingebaut werden soll. Und da wurde jetzt ganz klar kommuniziert, dass in zwei Stadtteilen so ab 2030 oder zwischen 2030 und 2034 die Gasnetze dann tatsächlich stillgelegt werden. Das heißt, die Verbraucher vor Ort wissen, bis dann und dann kommt das Fernwärmenetz und dann werde ich nahezu schon gezwungen, dann auch auf Fernwärme zu wechseln, weil ich auf Gas nicht mehr setzen kann. Dieses Gasnetz wird abgeschaltet. In dem Artikel, den wir dort im Tagesanzeiger aus der Schweiz gefunden haben, wird auch noch hinzugefügt, dass es dann wohl auch Entschädigungen gibt für Anlagen, die noch relativ neu sind, weil das ist natürlich dann, glaube ich, der erste Gedanke. Was ist denn, wenn ich mir gerade eine frische Gasheizung gekauft habe, dann oder vielleicht jetzt noch kaufen muss, weil die alte kaputt geht? Auch das wird wohl entsprechend berücksichtigt.
Dann sind wir schon am Ende. Wir haben jetzt noch ein paar Lesetipps dabei. Der erste Lesetipp ist aus dem Hause FFE, also von uns, und trägt den Titel Wärmepumpen an Fließgewässern, ist in Zusammenarbeit mit dem VKU und dem VWB entstanden.
Ja, sehr schöne Studie, die einfach mal aufzeigt, welche Potenziale in den Flüssen schlummern, wenn man das Ganze mit einer Großwärmepumpe, Flusswärmepumpe kombiniert. Hier gibt es auch schon ein Pilotprojekt, zum Beispiel in Rosenheim. Und hier wurden eben durch entsprechende GIS-Analysen kombiniert mit Interviews diese Potenziale erstmal erhoben, um einfach mal aufzuzeigen, was dort geht. Und viele der Gemeinden liegen ja tatsächlich an Fließgewässern und ja, hat für viel Aufregung gesorgt, die Studie. Auch ein wichtiger Baustein sicherlich, gerade bei der kommunalen Wärmewende. Ich will noch ergänzen, sie ist von der FFE, von den Kollegen, nicht, dass wir uns hier mit fremden Federn schmücken. Genau, zumindest ich habe nichts, kein Wort dazu geschrieben.
Ich habe da auch nichts zu beigetragen, sondern die Kollegen Michael Hinterstocker, Andreas Möbius, Joachim Ferstl und Niklas Wettberg. Also herzlichen Glückwunsch an die Kollegen für die gelungene Studie.
Dann noch ein Papier, was wir gefunden haben von EPICO, und zwar mit dem Titel An Industrial Agenda to Increase Germany's Energy Resilience. Und das ist eine Zusammenfassung eines, glaube ich, mehrtägigen Workshops mit aus dem Politikbetrieb, viele Stakeholder. Und hier werden letztendlich Maßnahmen formuliert, kurz und knackig zusammengefasst, wie hier letztendlich ja die Abhängigkeit von ja letztendlich auch fossilen Energieträgern reduziert werden kann, um hier die Resilienz des deutschen Energiesektors zu erhöhen.
Der dritte Tipp stammt aus dem Projekt TransHide, in dem wir als FFE ja auch mit an Bord sind. Als Projektpartner bearbeiten wir in dem Teilprojekt TransHide Systemanalyse, Arbeitspakete. Das Paper trägt den Namen Möglichkeiten zur rechtlichen Steuerung systemdienlicher Elektrolysestandorte.
Genau, ich denke, keine unwesentliche Fragestellung. Die Frage, wo werden denn am Ende die ganzen Elektrolyseure, die wir brauchen, in Deutschland platziert? Und es gibt sicherlich Standorte, die aus Systemsicht mehr Sinn machen. Und wie kann man das Ganze dann anreizen bzw. steuern, dass sie möglichst systemdienlich platziert werden. Ja, wenn es ums Steuern geht und um Systemdienlichkeit, dann ist das Thema Netzentgelte auch der aktuellen Diskussion. Aktuell ist es ja so, dass die klassischen Endverbraucher wie du und ich hier einfach einen Arbeitspreis pro kWh zahlen. Also da kriegt dann für jede verbrauchte kWh der Verteilnetzbetreiber und vorgelagert dann indirekt auch der Übertragungsnetzbetreiber immer ein Entgelt. Das ist nicht verursachergerecht, das wissen auch alle Beteiligten so. Das wurde auch mit Absicht einmal so installiert, aufgrund der neuen Verbraucher, Wärmepumpen, Batteriespeicher, Elektromobilität und den damit auch sich abzeichnenden potenziellen Engpässen im Verteilnetz ist die Diskussion jetzt wieder eröffnet, inwiefern hier eine Reform notwendig wird, also Stichwort dynamische Netznutzungsentgelte. Und da haben die Kollegen von dem Fraunhofer Institut eine Studie rausgebracht oder besser gesagt ein Paper, und die zeigen dann sozusagen diese verschiedenen Möglichkeiten auf und sagen auch, hier eine Netzentgeltsystematik, die sich an der Höchstlast orientiert, sei entsprechend sinnvoll und damit auch zu empfehlen.
So, wir sind durch. Wir können mal wieder den Hinweis hinterlassen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über Bewertungen auf allen Plattformen oder beziehungsweise auf den Streamingdiensten, die ihr nutzt. Aber das war's für heute.
Und diese 5 Sterne könnt ihr natürlich besonders gut hinterlassen, wenn ihr auf die folgende Frage wie antwortet. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.